Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 251. Episode von Funpod, sagt Marc. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Frau de Miguel, Regisseurin des Films Die Rote Linie, über ihren Dokumentarfilm, welcher im Hambacher Forst gedreht wurde. Der Kinostart erfolgt in Kürze, jedoch lag die Auslieferung des Films zum Zeitpunkt unseres Gespräches hinter dem Zeitplan. Dies hielt Frau de Miguel jedoch nicht davon ab, den vereinbarten Termin einzuhalten. Danke dafür! Viele Fragen werden von ihr mehrdimensional beantwortet, was in unserer kurzlebigen Zeit dazu einlädt, sich eigene Gedanken zu machen. Und das vielleicht nicht nur in Bezug auf den Hambacher Forst. Die Aufnahme fand in einer recht lauten Umgebung im Heimischcafé in Köln statt, sodass die Nebengeräusche nicht zu überhören sind. Das soll nicht heißen, dass es laut im Café ist, aber es ist sicherlich nicht der ideale Platz für eine Audioaufzeichnung. Auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön, dass die Hintergrundmusik im Café für die Dauer des Interviews ausgeschaltet wurde. Ebenfalls verdient das Pärchen eine Erwähnung, welches ich zum Sitzplatztausch überzeugen konnte, damit wir das Interview in einer Ecke des Cafés führen konnten. Das Gespräch mit Frau de Miguel geht weit über die Eindimensionalität einer Filmproduktion hinaus, zu welchem ich euch nun in den nächsten 33 Minuten einladen möchte.
Ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen 2015. Damals war ich auf der Suche nach einem Thema, konkret nach einer David gegen Goliath-Geschichte in NRW für ein Fernsehformat, der mich angefragt hatte. Und dann habe ich mich umgehört, wie man das halt so macht, wenn man Recherchen angeht. Und dann haben mehrere Leute zu mir gesagt, die David gegen Goliath-Geschichte schlechthin in NRW ist die Aktivistin des Hambacher Forst gegen den Energieriesen RWE. Und ich hatte eigentlich so gut wie nichts oder sehr wenig davon gehört. Und dann fing ich an zu recherchieren und es stellte sich heraus, dass für den Sommer 2015 große Aktionen des zivilen Ungehorsams von internationalen Klimaaktivisten im Rheinischen Revier geplant waren. Das weckte mein Interesse sofort. Ich hörte, dass diese internationalen Klimaaktivisten hierher kommen, 40 Kilometer vor meiner Haustür, weil dort die größte CO2-Quelle Europas ist. Und das war mir neu. Ich wusste zwar, dass es das Rheinische Revier gibt, ich war dort eigentlich nie gewesen. Und das hat mich sehr beeindruckt und dann bin ich auch dort hingefahren und ich habe, bevor ich zum Hambacher Forst fuhr, bin ich nach Immerath gefahren. Das ist eins der Umsiedlungsorte, weil es dort eine Menschenkette gab, die organisiert wurde. Und dort habe ich dieses Geisterdorf gesehen. Das kannte ich so nur aus Filmen, dieses Gefühl, in einem Ort zu sein, wo mal 1500 Menschen gelebt haben, das jetzt komplett leer ist, die Geschäfte leer, die Bankautomaten leer, die Häuser fast alle zu gemauert. Und es wohnten noch 5 oder 6 Familien dort. Es war ein intaktes Dorf, sehr schönes Dorf meiner Meinung nach. Und das hat mich ziemlich erschüttert, dass im 21. Jahrhundert im Land der Energiewende Dörfer umgesiedelt werden wegen einer Form der Energie, die extrem klimaschädlich ist. Und das war für mich der Punkt, an dem klar war, ich möchte einen Film darüber machen und ich möchte einen Film über den Widerstand machen. Das war für mich so die Herangehensweise, wie das angefangen hat.
Aber damals gab es ja in keinster Weise irgendeine Chance auf Erfolg, sage ich mal. RWE hat ja langfristig gesagt, was sie vorhaben. Auch, dass die Dörfer was finden werden, war klar. Also ich habe damals auch Erfahrungen gehabt mit Kerpenbühr, dass er genau an der Grenze liegt, wo es ja noch auf der Kippe stand. Und das war ja alles schade, aber die Leute wurden ja gut entschädigt in der Regel. Und ich denke mal auch viele fortschrittsgläubige Leute leben dort, weil ja auch im Prinzip die Kernforschungsanlage Jülich noch in der Nähe liegt. Und das war doch eigentlich gesellschaftlich akzeptiert, oder?
So stellte sich das zumindest dar oder so wurde oft darüber erzählt. Es hatte jahrzehntelang Protest gegeben in der Region. Ich würde sagen, praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gab in den Dörfern vor allem, die umgesiedelt werden müssen, aber auch in Dörfern wie Immerath hatte es sogar Menschen gegeben, die geklagt hatten. erfolglos und in anderen Dörfern auch. Und dieser Protest, der 30 Jahre lang ging, war im Wesentlichen zumindest eingeschlafen in großen Teilen. Es gibt natürlich Organisationen wie der BUND, die immer weitergemacht haben mit ihrem Widerstand über den legalen Weg, Klage nach Klage über Jahrzehnte, die weitermachten. Aber im Prinzip hatte man das Gefühl, das ist eine klare Angelegenheit und es gibt jetzt ein paar kleine Gruppen, die einen aussichtslosen Kampf führen. Ja, so sah das aus tatsächlich.
Erklären Sie doch, woher der Titel kommt, die rote Linie?
Die rote Linie kommt erstens aus einer, also aus einer geografischen Linie, kann man sagen. Also die Umweltorganisationen haben berechnet, dass 3/4 der Braunkohle in den genehmigten Tagebauen unter die Erde bleiben muss, damit Deutschland die Klimaziele erreicht. Wenn man diese Rechnung führt, kann man an den Tagebauen, die es noch gibt, Linien ziehen, bis wo dieser Tagebau weitergehen dürfte, eigentlich, damit halt nur noch eine begrenzte Menge Kohle abgebaggert wird. Diese eine Linie am Tagebau Hambach ist die alte, entspricht der alten Autobahn A4, die am Hambacher Forst vorbeifuhr und die später verlegt wurde, schon vor einigen Jahren. An dieser Linie gab es oft Protesten, auch von den Gruppen, die ich im Film begleite. Die haben das als rote Linie erklärt und haben oft in Rot gekleidet, Demonstrationen gemacht oder Menschenketten, um diese Linie symbolisch darzustellen und zu sagen, hier sollen die Bagger halten. Das ist etwas, was im Film, ungefähr in der Mitte des Films, eine relativ große Rolle spielt. Und es gab auch einen Moment, wo diese Linie überschritten wurde von der Rodung. Und das führte dazu, dass im Prinzip, das sorgte natürlich für Ärger und meiner Meinung nach dafür, dass der Protest noch größer wurde. Im übertragenen Sinne kann man natürlich sagen, die rote Linie, wenn man vom Klimawandel spricht, ist die 1,5-Grad-Grenze. So wird es auch oft diskutiert, das Klimaziel von Paris, diese 1,5-Grad-Erderwärmung nicht zu überschreiten. Das ist die rote Linie. Meiner Meinung nach, die Beobachtung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wenn ich mich mit dem Thema, da ich mich so viel mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, die verstehen, dass diese rote Linie nicht überschritten werden sollte und die auch nicht bereit sind, das zu akzeptieren. Das wäre so die höher gestellte rote Linie. Abgesehen davon habe ich, als ich überlegt habe, wie ich den Film jetzt erzähle, wir haben ja jahrelang gedreht und wir hatten eine Unmenge an Material und da muss man sich dann hinsetzen und überlegen, wie erzähle ich jetzt die Geschichte, die ich erzählen will. Also was ich eigentlich erzählen wollte, war, warum aus verschiedenen kleinen Gruppen, die mehr oder weniger aussichtslos diesen Kampf führen, eine im Prinzip große soziale Bewegung entstanden ist, wie man es gesehen hat im Herbst 2018, wo wochenlang Zehntausende von Menschen am Hambacher Forst demonstrierten und auch im Prinzip viele davon in den zivilen Ungehorsam gingen oder zumindest den zivilen Ungehorsam unterstützten. Wie kommt es dazu? Und ich habe, ich glaube, die Beobachtung gemacht zu haben, dass im Prinzip sehr oft eine rote Linie, eine reale oder eine symbolische rote Linie überschritten wurde dort und dass das dazu, jede rote Linie, die überschritten wurde, dazu geführt hat, dass der Widerstand gewachsen ist. Und so habe ich auch mich an der Geschichte herangearbeitet.
Oh, das war jetzt eine sehr vielseitige Antwort. Danke. Sie haben eben gesagt, internationale Umweltaktivisten. Also internationale Berufsdemonstranten, die gerade die Welt in Deutschland retten müssen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das mag es durchaus geben, aber was ich meinte, diese Aktionen von internationalen Aktivisten, damals war das Ende Gelände und das gibt es ja eigentlich jedes Jahr zum Beispiel. Und das sind Aktionen des zivilen Ungehorsams, Besetzungen, spektakuläre Besetzungen der Tagebaue und der Bagger. Und das sind eigentlich Leute, die sich in ihren Sommerferien oder wann auch immer sie sich Urlaub nehmen, herkommen und diese Aktionen machen. Also das sind keine Berufsdemonstranten. Natürlich gibt es Organisationen, die Menschen haben, die freigestellt sind oder angestellt sind und die solche Aktionen eventuell unterstützen oder koordinieren. Aber die Tausende von Menschen, die daherkommen, die sagen wir so, setzen ihre Freizeit stellen ihre Freizeit zur Verfügung normalerweise für solche Aktionen.
wo liegt denn die Grenze zwischen zivilem Ungehorsam, der noch legal ist, und illegalen Aktionen? Weil da wird ja immer dieses Waldbegehungsgesetz genannt gegenüber dem Hausrecht von RWE.
Okay, das sind ja verschiedene Sachen. Solche Aktionen wie einen Tagebau zu besetzen sind letztendlich illegal. Das ist klar, das ist Hausfriedensbruch. Und das ist auch etwas, was angekündigt wird von solchen Aktivisten. Wir begehen Besetzungen und das ist ja auch sehr kontrovers, wird sehr kontrovers diskutiert. Das ist definitiv ziviler Ungehorsam, weil natürlich auch überall Schilder stehen und Polizei steht, die sagen, sie dürfen hier nicht durch und die machen es trotzdem. Das ist ziviler Ungehorsam. Wie sehr das legitimiert ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Hambacher Forst zu leben, ob das legal ist oder nicht, ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil der Wald gehört RWE. Das ist Eigentum des Unternehmens, aber es gibt das Recht, sich in diesem Wald für Freizeitzwecke aufzuhalten. Und wie man das dann auslegt, ist natürlich wieder so eine Sache. Also allein aus dem Grund, dass sich Leute dort aufhalten, ist das nicht illegal. Wenn sie dann in den Tagebau eindringen, um Bagger zu besetzen oder die Kohlebahn zu stoppen, das ist natürlich illegal.
Wie organisiert und finanziert sich so eine große Community, die sich da zusammenfindet? Es gab ja auch verschiedene Hilfsaktionen von angrenzenden Dorfbewohnern, die Bio-Lebensmittel in den Hambacher Forst gebracht haben. War das ein symbolischer Akt oder haben die wirklich aktiv dazu beigetragen, die Aktivisten zu verpflegen damit?
Also die Aktion, die Sie gerade erwähnen, die kenne ich nicht, aber es gibt, also die Besetzung finanziert sich durchaus dadurch, dass angrenzende Bauern Lebensmittel zur Verfügung stellen, vielleicht auch Bäckereien, das Brot, das nicht mehr verkauft wird an dem Tag, den Aktivisten geben und auch viele Einzelpersonen Lebensmittel bringen. Das ist ein sehr, es ist keine symbolische Aktion, das ist ein sehr wesentlicher Bestandteil, also eine sehr praktische und wesentliche Unterstützung, ohne die diese Besetzungen meiner Meinung nach auch keinen Bestand haben könnten. Also das ist insofern interessant, als in der Region auch immer gesagt wurde, diese Besetzer im Hambacher Forst, das ist Menschen, die von außen kommen, die haben mit uns nichts zu tun, die kommen aus dem Ausland, die leben hier und die Bewohner der Region, die finden das nicht gut. Und das ist aber durchaus sehr unterschiedlich zu sehen. Es gibt natürlich Leute, die finden das nicht gut und es gibt auch andere Leute, die das sehr aktiv unterstützen. Auch indem die Besetzer bei denen zu Hause duschen können oder ihre Wäsche waschen oder sie Wasser holen können. Und ich glaube, dass ohne diese Unterstützung die Besetzung nicht über 6,5 Jahre hätte existieren können. Es war auch interessant zu beobachten, dass das auch immer mehr wurde. Also es gab ein Dreh, das war Weihnachten 2017, da haben wir dort gedreht und da hatten die Besetzer so viel Essensspenden bekommen, dass sie jedem, der sie besuchen kam, wieder was mitgaben, weil sie das gar nicht mehr alles essen konnten. Da hat man auch gemerkt, wie viel Unterstützung es gibt. Und ich glaube, es liegt auch daran in der Region, dass für viele Menschen dieser Wald ein Ort ist, wo Leute, die kritisch mit der Braunkohle sind, was auch in der Region durchaus etwas sehr lange war, was man auch nicht so deutlich und öffentlich sagen konnte, weil es galt sehr lange auch so etwas wie, ich weiß nicht, wie man das, so eine Wagenburg-Mentalität vielleicht, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also man hat nicht sehr viel darüber gesprochen, wenn man kritisch gegenüber der Braunkohle war, und dieser Hambacher Forst war ein Ort, wo man festgestellt hat, ach so, mein Nachbar oder mein Arzt oder mein Bäcker, die sind auch hier. Und ich glaube, das ist halt so eine Funktion, die dieser Wald in der Region auch erfüllt hat. Und wahrscheinlich noch erfüllt. Also.
Sie haben gerade die Bauern erwähnt, die da auch durchaus spendefreudig waren. Aber es gab ja auch gewisse Aktionen, wo gerade frisch eingesäte Felder von den Aktivisten und der Polizei zerstört wurde und die eigentlich nicht eingefahren werden konnte. Wissen Sie, wie diese Streitigkeiten geendet haben?
Ich weiß das nur sehr am Rande. Also ich weiß nicht, wie das geendet hat. Ich weiß, dass es in den Wochen der Räumung es dort sehr viele massenhafte Aktionen gab. Durchaus Bauern verärgert waren und auch bei Aktionen wie Ende Gelände, die auch durch die Felder zogen. Von Ende Gelände weiß ich, dass sie öffentlich gemacht haben, dass sie einen Fonds haben, um Bauern zu entschädigen. Und inwiefern jetzt die Bauern darauf zurückgegriffen haben, weiß ich nicht. In den Zeiten, in denen die viele große Demonstrationen Während der Räumung waren, auch als die 50.000 Menschen dort waren, gab es Wachposten, die aufgepasst haben, dass die Leute nicht die Felder treten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das komplett geschützt hat. Da gab es sicher Probleme. Ich weiß, dass es auch Entschädigungen gab. Aber es gab schon auch ein Bestreben, jetzt, dass die Bauern jetzt nicht die Leidtragenden sind für diese Menschenmassen, die dort auftauchen. Ich glaube, ab einer gewissen Zahl von Menschenmassen ist es halt schwer zu kontrollieren.
Die haben ja auch selbst ein Crowdfunding gemacht für ihren Film. Ich glaube, es war nicht ganz so erfolgreich. War es einfach zu früh gewesen oder wie?
Naja, also wir haben, das Crowdfunding läuft noch. Das Crowdfunding ist für die Herausbringung. Der Film ist schlecht finanziert, aber der hat letztendlich eine Finanzierung. Ist gefördert und auch mit öffentlich, ist gefördert durch die Filmstiftung NRW und ist auch vom BDR co-produziert. Insofern haben wir jetzt kein Crowdfunding gemacht, um den Film zu machen, sondern für all die Dinge, für die dieses kleine, sehr kleine Budget, was wir hatten, nicht reicht. Und das ist Herausbringung im Prinzip, Untertitel zum Beispiel, was mir sehr wichtig ist, weil ich möchte unbedingt, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit nicht nur in Deutschland geht, sondern auch ins Ausland. Auch es geht um eine Kinotour, es geht um Extras, damit man eine DVD erstellen kann, also um dieses ganze Trailer, Teaser und dieses ganze Drumherum, um zu versuchen, das möglichst groß rauszubringen. Man muss halt im Kopf behalten, dass so Dokumentarfilme normalerweise auch im Prinzip, auch wenn sie ins Kino gehen, klein rauskommen. Und dass diese Geschichte, also ich habe angefangen, diesen Film zu drehen fürs Fernsehen. Und also wir haben erstmal zwei Fernsehreportagen gedreht und dann diesen langen Film gemacht. Und das war ein Weg, der nicht selbstverständlich war, dass diese Geschichte ins Kino landet. Und ich möchte, dass möglichst breite Öffentlichkeit hat das Thema. Also ich glaube, in NRW hat man mittlerweile, es ist natürlich anders jetzt, als ich angefangen habe, war das Thema sehr unbekannt. Auch in NRW, muss man sagen. Mittlerweile ist es in NRW wirklich, auch vor allem in Köln, für viele Menschen sehr bekannt. In anderen Regionen Deutschlands hat man auch davon gehört, aber man kennt das nicht so lange und nicht so im Hintergrund. Insofern ist mir das sehr wichtig, dass der Film auch rumgeht. Wir haben uns vorgenommen, auch eine kürzere Fassung für Schulen vielleicht zu machen. Und das, dafür ist überhaupt kein Budget da und dafür läuft auch dieses Crowdfunding. Erfolgreich oder nicht, ist die Frage. Wir haben 10.000 Euro erreicht. Unser erstes Crowdfunding-Ziel waren 15.000. Da sind wir noch nicht, aber kann ja sein, dass noch was kommt. Also, und wir arbeiten uns so peu à peu daran. Der Film ist auf jeden Fall nicht gefährdet. Also der kommt auf jeden Fall ins Kino.
Wo finde ich Informationen über das Crowdfunding?
Das ist auf der Seite der Produktionsfirma und das ist tourenfilm.de.
Sie hatten eben gerade schon erwähnt, dass die Anzahl der Demonstranten oder der Leute, die in den Wald gegangen sind, sehr groß waren. Es gibt ja auch noch heute die Waldführungen. Können Sie kurz erläutern, wie eine Waldführung abläuft?
Die Waldführungen von Michael Zobel sind ein sehr wesentlicher Bestandteil dieser Bewegung und dieses Widerstands geworden. Er hat angefangen, also jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber doch am 12. Mai ist eine Jubiläumswaldführung, da macht er das seit 5 Jahren. Er macht jeden Monat eine Waldführung, da kann sich jeder anmelden, der will. Und die Waldführungen von Michael Zobel sind so gedacht, damals waren die so gedacht, Leute in die Gegend zu bringen, die sich vielleicht nicht trauen, alleine in den Wald hinzugehen, die was gehört haben. Die Berichterstattung war ja sehr lange sehr negativ, immer über die Besetzer. Viele Leute hatten Angst und dann war das so eine Art der Vermittlung zwischen den vielleicht interessierten Leuten oder zumindest neugierigen Menschen aus der Umgebung und den Waldbesetzern. Dann konnte man hingehen, im Schutz einer Gruppe und mit ihm gehen. Er zeigte er erklärt den Wald, er zeigt die Besetzung, es gibt Dialog und dann kann man, ne, dann kann man mit den Besetzern reden. Und ich glaube, das war am Anfang so eine Möglichkeit, dass Leute, die, wie gesagt, sich nicht trauten, halt dahin gingen und dass man so ein bisschen eingeführt wurde. Diese Waldführungen haben sich irgendwann, das habe ich auch im Film dokumentiert, entwickelt zu riesigen, regelmäßigen Demonstrationen. Ich glaube, das war 16. September 2018 die erste Waldführung, wo 10.000 Menschen spontan kamen. Und danach kamen jede Woche 10.000 Menschen zu der Waldführung. Insofern haben sie einen großen symbolischen Wert, zumindest in der Zeit der Räumung, auch bekommen. Man kann, die laufen aber immer noch, also man kann sich dort anmelden und das ist eine gute Möglichkeit, einfach diesen Wald durch jemanden kennenzulernen, der den gut kennt.
Das heißt, Sie haben ja von dieser Aktivistengruppen so ein bisschen beschrieben, die ja in der Presse vielleicht ein bisschen nach G20-Randalen als der linke schwarze Block dargestellt wurden. Das heißt, diese beiden Gruppen haben wenig Berührungspunkte?
Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie viele Berührungspunkte es gibt. Ich kenne jetzt nicht alle Waldbesetzer. Also, und ich kenne auch nicht die G20 Black Bloc-Gruppen. Laut der Polizei gibt es sehr viele Berührungspunkte. Laut dem, was ich sehe, schwer vorstellbar. Aber das ist ja immer es gibt von Seiten der Polizei immer noch ein großes Interesse, diese Waldbesetzer zu kriminalisieren und sie in eine Ecke zu stellen. Die Waldbesetzer sind eine sehr heterogene Gruppe von wechselnder Belegschaft. Also im Prinzip gibt es Besetzer, die seit 6 Jahren dort leben. Das gibt es durchaus, aber das ist wahrscheinlich nicht die Mehrheit. Und dann gibt es zu jeder Rodungssaison Leute, die kommen für die Rodungssaison aus unterschiedlichen Ecken. Und welche Zusammensetzung von Menschen sind, das kann ich überhaupt nicht beantworten.
Ja. Haben Sie selbst, wie lange waren Sie selbst im Wald? Haben Sie dort auch übernachtet?
Nein, habe ich nie. Ich habe nie übernachtet. Ich bin eine Frostbeule und das wäre für mich eine Zumutung gewesen. Ich lebe auch eigentlich sehr nah. Also ich war auch nie so lange dort. Also ich war immer nur tageweise im Wald. Ich kann jetzt auch nicht sagen, Sie haben mich vorhin gefragt nach den Strukturen. Ich weiß nicht, wie intern die Strukturen funktionieren. Da durften wir nie dabei sein. Also wir haben immer nur das gedreht, was wir drehen durften und das war am Anfang oft nur mit unseren Klamsi und einer anderen Besetzerin, die am Anfang mehr dabei war, einzeln, als Einzelpersonen. Also wir durften nie in irgendwelchen Versammlungen oder organisatorischen Treffen sein. Insofern habe ich da keine Einblicke. Das war am Anfang für die Besetzer auch nicht selbstverständlich, dass man mit einer Kamera vor Ort viel Zeit verbringt. Das hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre geändert. Also dieser Film, der hat ja nicht den Anspruch, eine Darstellung der Besetzung oder eine Darstellung des gesamten Konflikts oder der gesamten Gruppen zu sein, sondern ich habe immer, ich bin verschiedenen Protagonisten einfach gefolgt und habe mich an die geheftet. Und unser Protagonist im Wald, der lebt in einem Baumhausdorf, das heißt Oaktown, das ist auch eins der ältesten und ich war eigentlich dort und ich kann nicht viel über die anderen Baumhausdörfer und über die anderen Menschen dort sagen.
Gab es auch Konflikte mit RWE-Sicherheitsleuten?
Es gab keine Konflikte mit RWE. Es ist nur immer die Situation, dass diese klare, auch legale Situation dort dazu führt, dass man immer wieder auch vielleicht weggescheucht wird oder es gab Situationen, wo man uns nicht drehen lassen wollte, zumindest an gewissen Stellen. Das ist vor allem immer, wenn es Rodungen gibt. Und dann ist halt immer die Frage, ja gut, das ist Privatgelände und da muss man sich im Prinzip auch dran halten. Und man kann aber von draußen auch filmen. Wir haben auch, habe ich auch im Film ein bisschen gezeigt, also wir wollten die Rodung drehen und die haben dann immer ein Auto vor unsere Kamera geschoben. Und solche Situationen gab es, aber das ist ja gut, letztendlich auch kein Konflikt. Man hat nur in der Region, also am Anfang, als ich dort war, war das für mich ein sehr merkwürdiges Gefühl, das ich noch nie gehabt hatte, wenn man in den Dörfern ist, in Umsiedlungsorten oder im Wald, immer diese Sicherheitsjeeps umherfahren und wenn man sich irgendwo hinbewegt, hinter einem herfahren. Und das muss ich sagen, das hat mir am Anfang meiner Recherchen ein wirklich merkwürdiges Gefühl gegeben, dass man wirklich das Gefühl hatte, man wäre in so einem Krisengebiet, ja, was es vielleicht ja auch ist, aber sehr merkwürdig. Ja. Also ich erinnere mich das erste Mal auch, dass ich das erste Mal in diesem Dorf war, fuhr jemand hinter mir her, das konnte man aber auch nicht unbedingt direkt, manche sind ja ein Zivil, erkennt man nicht unbedingt als Sicherheitsdienst, fährt einer hinter einem her oder um einem herum, das, man fühlt sich wie in so einem besetzten Gebiet irgendwie. Und ein bisschen ist das so, dass der Einfluss dieses Unternehmens in dieser Region ist extrem stark.
gut. Und dann kam es ja im Herbst 2018 zu der doch recht überraschenden Entscheidung, dass die Rodung gestoppt wurde. Was war der genaue Grund dafür?
Ist schwer zu sagen, was jetzt der genaue Grund für den Richter war, aber letztendlich im Hintergrund muss man immer denken, es stand eine politische Entscheidung auch aus. Das darf ja die Justiz eigentlich nicht beeinflussen, aber ich weiß nicht, inwiefern das im Hinterkopf eine Rolle spielt, dass man denkt, eigentlich hat die Bundesregierung, es ist eine Kommission, die muss entscheiden, wann letztendlich der Braunkohleausstieg stattfindet. Aber hier werden schon Fakten geschaffen. Das war zumindest ein Grund, warum sehr viele Menschen auch sehr kritisch dann wurden. Das Gericht hat entschieden, unter anderem, was sehr wichtig ist, weil RWE nicht ausreichend belegt hätte, dass die Energieversorgung abhängig war von der Rodung oder Nichtrodung des Hambacher Forstes. Und ich glaube, das war ein sehr wichtiger Punkt, weil man das in der Form so noch nie genannt hatte. Also RWE hat immer gesagt, dass benutzt immer das Argument, dass die Energieversorgung gefährdet sei, wenn der Hambacher Forst nicht gerodet wird. Und dieses Argument wurde hiermit gerichtlich zum ersten Mal entkräftet. Ich glaube, das ist wesentlich bei diesem Entscheid.
Weil soweit ich es gelesen habe, ist ja nur eine zeitlich limitierte Entscheidung. Es ist noch keine endgültige.
Es gibt keine endgültige Entscheidung. Also und es gab ja auch vorher eine Gerichte, es gibt immer wieder gerichtliche Entscheidungen und dann neue Genehmigungen. Und jetzt ist erstmal bis 2020, wie es scheint, geklärt, Ende 2020, dass nicht gerodet wird. Das hat aber teilweise damit zu tun, dass man sich darauf geeinigt hat. RWE hat irgendwann zugesagt, dass sie bis Ende 2020 sowieso nicht roden. Auf jeden Fall können wir festhalten, es ist eine vorübergehende Entscheidung und nicht eine endgültige Entscheidung. Die steht aus. Ja. Und die hat sicher auch damit zu tun, ob ab irgendeinem gewissen Punkt die Landesregierung sich dazu durchdringt, sich dort zu äußern und sich einzumischen, was sie bisher nicht getan hat. Zumindest sie haben sich geäußert, aber immer nur sehr vage, im Sinne auch von der Empfehlung der Kohlekommission. Laschet hat gesagt, es sei empfehlenswert, dass der Wald, wenn es denn möglich wäre, verschont wird. Aber das ist erstmal alles sehr unverbindlich.
Die Entscheidung ist ja im Prinzip in einer ganz heißen Phase gefallen, als der Wald auch geräumt wurde. Es gab da ja auch den tödlichen Unfall des Kollegen. Hat das irgendwie die notwendigen Tage oder Stunden gebracht, um diese Entscheidung noch wirksam werden zu lassen? Oder hat das irgendwie einen Einfluss auf das?
Nein, die Entscheidung kam ja viel später. Die Entscheidung kam ja erst am 5. Oktober, als die Räumung eigentlich schon beendet war. Was jetzt die Entscheidung der Richter beeinflusst hat, das kann ich nicht ansatzweise beantworten. Ironischerweise kam die Entscheidung, als die Räumung schon durch war. Das ist letztendlich etwas absurd natürlich. Und das weiß ich aber nicht. Ja, wie langsam mahlen die Mühlen der Justiz, hat es damit zu tun, dass ab einem gewissen Zeitpunkt sich die Absurdität dieses Einsatzes zeigte. Ich kann das nicht beurteilen, kann ich nicht sagen.
Wie ist die aktuelle Lage im Wald? Erhalten Sie noch weitere Informationen und falls ja, von wem?
Ich erhalte sehr wenig Informationen, weil ich kaum noch im Wald war seit Oktober letzten Jahres. Also ich habe in den letzten Monaten die meiste Zeit im Schnittraum verbracht. Und da kriegt man meistens wenig mehr mit als das, was man gerade die ganze Zeit macht, den Film zu schneiden und fertigzustellen. Ich war neulich kurz dort. Ich habe manchmal Kontakt mit den Protagonisten, aber ich kriege jetzt nicht viel mehr mit als die meisten Leute, die das über die Medien beobachten. Also es gibt auch einen gewissen Punkt, wo man entscheiden muss, ich habe jetzt die Geschichte fertig gedreht und ich muss mich auf dem konzentrieren, was ich habe und nicht immer weiter verfolgen. Also das ging ja schon immer wieder weiter und ab einem gewissen Punkt musste man auch sagen, so bis hier und das ist es jetzt und das ist der Zeitraum, den ich erzähle.
Das heißt, das zeitliche Ende wurde wirklich durch die Entwicklung der Geschichte festgelegt oder war die zeitliche Entwicklung schon vorgegeben, ab wann die Reportage zu Ende ist?
Nein, das wurde durch die Entwicklung immer weiter entschieden. Das ist ja eigentlich die Filme, die ich bisher gemacht habe, waren ja eher so, dass man ungefähr plant, was man dreht und das dann dreht und so ungefähr nach Plan erstellt man den Film, weil man sich vorher halt informiert hat, was man vorfinden wird und da kann man ungefähr wissen, wie das weitergeht. Und in diesem Fall wusste man nie, was passiert. Also eigentlich hatte ich zwei Reportagen gedreht und dann war Herbst 2017 und es kam ein Prozess und für mich war das so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht aufhören zu drehen, ich habe jetzt keinen Auftrag, ich habe auch kein Geld, aber ich muss das irgendwie weiter dokumentieren, weil ich glaube, dass das jetzt erst richtig losgeht oder eventuell standen wir kurz vor der Entscheidung, es darf gerodet werden und dann wäre im Prinzip im Winter 2017 der Kern des Waldes schon weg. Und das wollte ich auch dokumentieren. Und am Ende zeigte sich das anders. Es wurde ein Rundenstopp für die Saison entschieden. Das heißt, wir hatten so eine Art Etappensieg. Ich habe erst gedacht, okay, das drehe ich noch. Und das ist das Ende des Films. Aber was danach kam ab Sommer 2017, dass es dann so erst richtig losging, dass zum Beispiel eine meiner Protagonistinnen dann plötzlich Mitglied in der Kohlekommission werden würde, das hätte ich nie geahnt, das hätte ich mir nicht ausmalen können oder dass im Prinzip da eine richtig große Bewegung entstehen würde, dass diese Räumung sich über Wochen erstrecken würde mit 4000 Polizisten jeden Tag. Also diese Entwicklung, das konnte ich nicht wissen. Und ich wusste auch bis zum Schluss nicht, weil ich meine, als die Räumung vorbei war, als die Räumung durch war, sind alle davon ausgegangen, okay, jetzt ist geräumt und in zwei Wochen wird gerodet. Und ich habe gedacht, gut, das warten wir noch ab und dann drehen wir noch die Rodung. Und dann kam die Entscheidung des Gerichts. Insofern haben wir dann immer wieder noch weiter gedreht.
Ja. Zuerst wird der Film in den Kinos gezeigt. Wann und wo finde ich Informationen, wo der Film läuft?
Der Film läuft ab 23. Mai bundesweit in verschiedenen Kinos. Die Informationen sind auf der Seite des Verleihs und der Verleih heißt MindJazz. Das ist der Verleih, MindJazz. Und auf der Seite findet man die Informationen, in welchen Städten alles der Spiel gezeigt wird. Das sind im Moment, glaube ich, so bisher 30 Städte in Deutschland. Kann aber sein, dass es noch mehr kommen. Und es gibt auch eine Kinotour. Also ich bin unterwegs mit dem Film und mit einigen der Protagonisten. Das geht auch ab 22. Mai schon los. Und das kann man auch auf der Seite des Verleihs sehen.
Werden wir gerne verlinken. Gut, was habe ich denn noch bis hierhin vergessen?
Also, mir ging es in dem Film nicht darum, jetzt die Geschichte des Hambacher Forstes zu zeigen oder die Geschichte des Widerstands im Braunkohlerevier zu zeigen, sondern ich glaube, dass diese Geschichte im Prinzip ein Beispiel ist dafür, was ist Widerstand, also und wann entsteht er und wieso. Und das ist der Schwerpunkt, also das ist das Thema, was mich eigentlich interessiert hat. Ich glaube, dass diese Geschichte auch woanders an einem anderen Ort und mit anderen Menschen stattfinden könnte, beziehungsweise glaube ich, dass ähnliche Konflikte in Zukunft vermehrt entstehen werden, weil also gerade der Konflikt um fossile Brennstoffe wird in den nächsten Jahren immer mehr stattfinden, je mehr Leute sich Sorgen machen um die Zukunft, um die mögliche Einhaltung der Klimaziele. Und ich glaube, dass es ein beispielhafter Konflikt ist, weil es hier sich zeigt, also wir sind vielleicht als Gesellschaft an einer Weggabelung, wo wir entscheiden müssen, richten wir uns, was sind die Prioritäten? Sind es wirtschaftliche Interessen oder ist es das Allgemeinwohl und wie definieren wir Allgemeinwohl? Vielleicht sind die Definitionen, die wir bisher hatten, nicht mehr richtig und wir müssen das neu definieren. Und ich glaube, das ist eine sehr dringende Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben. Und deswegen habe ich eigentlich diesen Film gemacht, weil ich möchte da eine Diskussion anzetteln.
Gut, danke für das schöne Schlusswort.
Ja, vielen Dank.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.